Willkommen zur ersten Ausgabe von Maidons Meinung im Jahr 2023 und willkommen Alfred Maidon.
Ja, hallo.
Ja, neues Jahr, neues Glück, hoffen wir auch an den Börsen. Wir haben schon ein paar erste schöne Handelstage gesehen, erfolgreiche Tage. Wir sprechen mal so ein bisschen über den Gesamtmarkt zunächst, bevor wir auf Einzelwerte eingehen. Was erwartest du dir denn vom Gesamtmarkt? Welche Themen werden uns weiter beschäftigen und wie werden sich die Problemthemen des vergangenen Jahres in diesem Jahr präsentieren eventuell?
Also wenn man dem Gros der Experten glaubt, dann wird es kein gutes Jahr. Die Probleme werden natürlich mitgenommen ins neue Jahr. Und das allergrößte Problem ist natürlich, sind die Zinsen. Und davon wird auch vieles abhängen, wie sich der Aktienmarkt entwickelt. Ich bin da ganz positiver Meinung, dass wir tatsächlich vielleicht im Laufe des Jahres sogar noch Zinssenkungen sehen werden. Weil, und jetzt kommen wir auch gleich zu dieser schönen, oder zwei Grafiken habe ich dabei, der Inflationsdruck nicht nur nachlässt, er lässt sogar massiv nach. Das lässt sich an vielen Faktoren schon ablesen. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, dass die US-Notenbank ja meistens ältere Daten nimmt, vor allen Dingen die Arbeitsmarktdaten und die Inflationsdaten. Aber es gibt auch vorlaufende Indikatoren und die zeigen alle in eine Richtung, nämlich nach unten. Das hier zum Beispiel sind die Frachtraten, die schon seit Anfang 22 eigentlich fallen, aber jetzt das Ganze nochmal beschleunigt haben. Das Blaue sind die Frachtraten von Asien nach Europa. Das Rote, die von Asien an die Westküste. Und das hier sind das Grüne, nicht ganz so stark gefallen, von Europa an die Ostküste. Also die Frachtraten sind wieder auf dem Vor-Pandemie-Niveau angekommen mittlerweile zum Teil. Und das ist natürlich schon entspannend für den Preisdruck. Und es gibt noch einen anderen Indikator, der auch in die richtige Richtung zeigt, nämlich nach unten. Und das sind die Gebrauchtwagenpreise in den USA. Ein recht wichtiger Faktor in den Inflationsdaten. Und da sieht man auch, dass hier war vor der Pandemie ein sehr leichter Anstieg, dann gab es diesen Pandemie-Einbruch, dann diese stark steigenden Gebrauchtwagenpreise bis ins Jahr 2022 hinein. Und jetzt haben wir hier schon stark nachlassende Preise im Juli, 23% gefallen. Das war der stärkste Rückgang, den es überhaupt gab. Also wahrscheinlich werden wir irgendwann da auch wieder auf dieser Linie landen und dann haben wir diese Pandemie-Preisschübe wieder abgebaut und das wird sich auch in den Inflationszahlen.
Wobei das ja prognostiziert ist, Juli 2023, also das nimmt.
Achso, wir haben aber jetzt, das war auch schon einer der größten Preisrückgänge, die wir hatten, jetzt im Dezember.
Okay, na gut, wenn das wirklich so kommt, ist ja nicht nur gut für alle, die ein Auto kaufen wollen, sondern auch für das Gesamtgefüge, Inflation und Co., wie du erklärt hast. Und dann schauen wir jetzt mal auf ein paar Einzelwerte, wie sich das widerspiegeln kann, wenn die Marktlage sich vielleicht tatsächlich bessert. Amazon, der erste Wert, ist ja schon mal erfolgreich in dieses Jahr gestartet. Absolut, die ersten Handelstage, ich glaube 4% an 5 Handelstagen zugelegt. Ist es jetzt so ein kleiner Hype zu Beginn des Jahres oder ist es eine
Nachhaltige 4% ist ja jetzt noch kein Hype, aber es ist zumindest schon mal die richtige Richtung. Man hat es ja auch schon gesehen, dass sich der Abwärtstrend zumindest verlangsamt hat. Ich hatte auch gehofft, dass es noch eine Jahresendrallye gibt, die ist ausgeblieben. Jetzt aber tatsächlich gab es die ersten Anzeichen, dass sich vielleicht ein Trend etablieren kann. Es ist ja so, dass die Tech-Werte insgesamt letztes Jahr extrem schlecht gelaufen sind und in diesem Jahr könnte es wirklich zu einem Revival kommen. Es hängt natürlich hier auch viel von den Zinsen ab, wie sich das entwickeln wird. Auch bei Amazon ist das wichtig. Aber wichtig ist auch, dass viele Konzerne reagiert haben. Amazon hat ja auch Mitarbeiter entlassen, viele andere Tech-Konzerne auch. Man hat sich also schlanker aufgestellt. Insoweit geht man auch mit weniger Kosten ins neue Jahr. Und das könnte sich am Ende auszahlen. Und Amazon ist eine Aktie, die man auf diesem Niveau, also unter 100, ist es eigentlich wie sagen die Amis so schön, ein Screaming Buy, also ein schreiender Kauf. Und da ist es jetzt eigentlich auch egal, ob es vielleicht die nächsten Tage nochmal runter oder rauf geht. Wichtig ist, im langfristigen Kontext sind das wirklich absolute Kaufkurse, die wir hier sehen.
Also da müssen wir jetzt nicht jede Woche drauf gucken, wenn es nicht was Spannendes gibt. Das ist einfach ein Wert, den man einmal kaufen kann, jetzt eben zu einem günstigen Niveau und dann sich in vielen, vielen Jahren drüber freuen kann.
Gut, es war jetzt vor ein paar Wochen auch schon günstig, aber man sieht es ja, nach unten ist jetzt so langsam tatsächlich das ausgereizt. Und wenn jetzt nicht nur irgendwas ganz Schlimmes, Externes passiert, wovon ich nicht ausgehe. Ich gehe eher davon aus, dass sich viele Belastungsfaktoren verbessern werden, sowohl was den Krieg in der Ukraine betrifft, als eben auch an der Zinsfront, Druck wird nachlassen. Also da gibt es viele Entspannungsfaktoren, die eine Rolle spielen können und die da natürlich auch Amazon helfen werden.
Und Ähnliches, was du gerade für Amazon uns erklärt hast, könnte dann wahrscheinlich auch auf Apple zutreffen. Die sind ja in ähnlichem Fahrwasser unterwegs.
Klar, hat sie natürlich weitaus besser gehalten als Amazon, so ziemlich die stärkste Tech-Aktie. Letztes Jahr, glaube ich, nur knapp 30% verloren. Aber auch hier sieht man, die Aktie hat nochmal ein neues Tief gemacht zum Jahresende. Ich glaube, ein Zwei-Jahres-Tief war es. Und jetzt auch so ein bisschen nach oben gedreht. Das ist auch erstmal so ein zarter Ansatz. Aber es gab jetzt auch Analysten, die gesagt haben, Gene Munster ist zu nennen. Apple ist eigentlich eine Aktie, die ist $250 wert, also doppelt so hoch. Jetzt nicht in diesem Jahr, aber so im Laufe des nächsten Jahres. Und das halte ich auch für realistisch. In diesem Jahr könnte ich mir gut vorstellen, dass wir zumindest da in Richtung 180, 200, naja, vielleicht 170, 180 nochmal kommen. Das wären ja von jetzt ab auch ein ganz ordentlicher Prozentsatz.
Es gab in diesen Tagen ein ganz besonderes Jubiläum. Zum 16. Mal.
Ich glaube, gestern war es ja.
Ja, diese Keynote gejährt, als Steve Jobs damals noch das allererste iPhone präsentiert hat.
Genau. Haben wir das mit Ton auch? Nee, haben wir nicht, ne? Oder?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir den Ton einspielen können. Aber ja. Er hat erklärt, dass es drei Funktionen in einem quasi haben wird, das neue.
Genau, ich kann mich noch erinnern, als ich das gesehen habe. Es gibt ja so Momente, an die denken man auch gerne zurück. Und das weiß ich noch ganz gut, wie ich vor meinem PC saß und das eigentlich kaum glauben konnte, dass es sowas tatsächlich geben wird. Und zwar nicht erst in 5 oder 6 Jahren, sondern sofort. Und habe mir doch eins der ersten Geräte aus den USA dann beschafft. War noch relativ langsam alles, aber dass es am Ende so eine Revolution werden wird und den gesamten Weltmarkt für Mobiltelefone umkrempeln wird, das war jetzt nicht zu erwarten. Aber ja, so ist es halt passiert.
Wir sehen auch gleich eine Grafik, wo wir drauf sehen, wie wichtig das iPhone weiterhin 16 Jahre später für Apple ist.
Genau, also wir haben immer noch einen Umsatzanteil von über 50%. Das waren mal sogar über 70% vor einigen Jahren noch. Das ist jetzt zurückgegangen, was auch zur Folge oder eine Folge dessen war, dass vor allen Dingen der Serviceanteil sehr stark gestiegen ist. Und das ist ja auch die große Zukunft von Apple, dass man tatsächlich diese große Zahl an installierten Geräten, über 1 Milliarde weltweit, die noch in Betrieb sind oder die in Betrieb sind, dass man die bestücken kann mit noch mehr Software, mit noch mehr Funktionen. Und so wird dieser Servicebereich sicherlich noch größer werden in den nächsten Jahren. Aber auch tatsächlich die PCs, die iMacs und verkaufen sich sehr gut, die Macs. IMAX war früher mal. Ja, und das ist noch ein neuer Bereich, das heißt neu. Das Apple CarPlay gibt es ja auch schon recht lange, aber das war eigentlich immer so eine Funktion, in der man seine rudimentären iPhone-Bedienungsmöglichkeiten oft ins Auto transportieren konnte. Das neue CarPlay sieht ein bisschen anders aus, wie man hier sieht. Da werden nämlich fast alle Funktionen im Auto übernommen. Die Klimasteuerung, sogar die Benzinanzeige bei Verbrennern. Also da gibt es doch viele Funktionen und das ist auch ein großer Markt, den Apple schon bedient und viele Hersteller, die selber das nicht schaffen, richtig diese Software zu programmieren. Da gibt es ja einige auch in Deutschland, die sich da sehr schwer tun, die dann tatsächlich eben das ganze Apple in die Hand geben. Und Apple ist da ganz gut aufgestellt und das wird noch ein recht großer Markt. Also viel Fantasie. Dann gibt es ja noch die VR-Brille, die kommen soll, von der ich jetzt weniger viel halte, aber das ist eine andere Geschichte. Insoweit absolut ähnlich wie Amazon, auch das eine der großen Techs, die man kaufen kann. Für mich so die beiden Favoriten, vielleicht noch mit Microsoft. Während ich um Meta einen großen Bogen machen würde.
Und du hast es gesagt, es war einer der Werte, die sich aus dem Technologiesektor noch am besten gehalten haben im vergangenen Jahr. Wenn wir jetzt auf Tesla blicken, die sind eher am unteren Ende der Spanne zu finden. Jetzt sind die auch nicht, also ein bisschen hat man sich stabilisiert, Bodenbildung, aber es gab nicht so einen Schub jetzt zu Beginn des Jahres wie vielleicht bei Amazon oder Apple.
Ach, naja, also vielleicht, ich meine, nicht so die Aktie war im Tief am Freitag bei 102 und jetzt sind wir bei 120. Das sind fast 20%.
Okay, ja.
Ein bisschen mehr als die 4 von Amazon. Aber natürlich, die Schwankungen sind natürlich auch weitaus größer bei Tesla. Gerade zuletzt, man konnte ja meinen, dass die Aktie nur noch fällt eine Zeit lang. Es war so ein bisschen der perfekte Sturm, den Tesla da getroffen hat. Erst gab es ja diese Probleme mit Elon Musk und Twitter. Dann gab es Probleme mit dem Absatz in China. Dann jetzt vor ein paar Tagen nochmal die massiven Preissenkungen in China. Daraufhin hat die Aktie aber erst negativ und dann sogar positiv reagiert. Und das finde ich auch eigentlich auch ganz logisch, denn zum einen war es zu erwarten, dass die Preise wieder runterkommen. Tesla hat ja auch einige Male die Preise angehoben. Zum anderen ist es eigentlich ganz clever. Man hat die Preise für das Model 3, für das günstigste Modell, um 13% gesenkt. Das ist wirklich viel. Das kostet jetzt umgerechnet nur noch 32.000 Euro. Und damit erschließt man sich natürlich ganz neue Käuferschichten, weil man den potenziellen Markt viel, viel größer macht. Und das ist eine ganz gute Sache und funktioniert auch. Man hat angeblich jetzt schon 30.000 Vorbestellungen gehabt in der kurzen Zeit. Also klar, die Margen werden natürlich schrumpfen, aber Tesla kann sich das leisten, weil kein anderer Hersteller so profitabel arbeitet. Und die Gigafactory in Shanghai ist ja nochmal optimiert worden. Und Tesla wird immer noch Geld verdienen mit diesen gesenkten Preisen, und zwar ordentlich Geld, und wird die Marktanteile ausbauen.
Ist dann alles Negative jetzt, du hast jetzt zwar Positives zuletzt aufgezählt, aber davor ja die negativen Sachen, ist es eingepreist? Gibt es einen Trendwende?
Ich glaube, es ist sogar mehr eingepreist, als es Negatives gibt mittlerweile. Da ist man doch vielleicht ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Aber das ist bei vielen Aktien so, dass Tesla war ja vor knapp 2 Jahren in der Spitze bei über 400 Dollar kurzzeitig mal. Jetzt waren wir fast unter 100, also die Aktie hat sich geviertelt. Und vielleicht waren die 400 oder sicherlich waren die zu hoch zum damaligen Zeitpunkt, wären jetzt wahrscheinlich auch zu hoch, aber 100 sind natürlich viel zu tief. Wir haben jetzt ein KGV von 21 bei einem Wachstum von 40%, das macht eigentlich keinen Sinn mehr. Also der faire Kurs jetzt liegt meiner Ansicht nach bei mindestens 200 Dollar, also fast doppelt so hoch wie jetzt.
Da sehen wir noch was zu den Verkaufszahlen in den USA 2022 im Vergleich mit 2021. Und da sticht Tesla positiv hervor. Das sind jetzt diese, also im Vergleich zumindest mit diesen Autobauern.
Genau, da sieht man eigentlich mal ganz schön, klar, das ist jetzt bei Tesla keine Überraschung, dass man so stark wächst, weil man natürlich auch gerade in den USA, man hat zwar einen hohen Marktanteil bei Elektroautos, aber Elektroautos insgesamt sind in den USA sehr schwach noch. Aber schon interessant, dass alle anderen fast verloren haben, und zwar recht deutlich, zum Teil bis zu 30% Marktanteil verloren oder Verkaufszahlen eingebrochen. Und nur General Motors hat ein kleines Plus geschafft neben Tesla. Also das ist schon entscheidend, und es spiegelt sich eigentlich auch in anderen Ländern wieder, dass die herkömmlichen Autohersteller eben doch darunter leiden, dass viele neue Player in den Automarkt kommen bei Elektroautos und dass man diesen Markt eben nicht so bedienen kann, wie man das gerne hätte. Auch wenn man mehr neue Modelle auf den Markt bringt, aber das dauert zu lange und die Modelle sind auch nicht gut genug. Insoweit glaube ich, im Gegensatz zu vielen anderen, dass Tesla auch seine Marktanteile weltweit bei Elektroautos, da liegt man immer noch so bei knapp 20%, dass man das auch noch längere Zeit halten kann.
Wir können mal nach Deutschland blicken. Die Dezember-Zulassungszahlen für Deutschland werden uns, glaube ich, jetzt gleich eingeblendet. Einmal insgesamt und dann auch noch nach Modellen. Und da sehen wir eben auch, wie die Tesla
sich das ist auch sehr überraschend. Also ich meine, Deutschland hat ja schon immer einen hohen Elektroautoanteil, also relativ hoch, gerade im Vergleich zu den USA. Aber das, was wir jetzt sehen,
das erstmal nach Modellen.
Okay, jetzt sehen wir erstmal die Modelle, aber da sieht man auch, dass Tesla Model 3 erstaunlicherweise im Dezember das meist zugelassene Auto, Elektroauto, sogar noch vor dem Model Y, hätte ich eigentlich andersrum erwartet. Dazwischen hat sich der Fiat 500, die Elektroversion, geschoben. Dann kommt der Ford Kuga, auch ganz überraschend, finde ich. Dann kommen drei Volkswagen. Insoweit.
Das noch in der Tortengrafik an?
Ja, es ist, sieht Tesla da vorne weg, und das ist wirklich sehr überraschend. Der Elektroautoanteil im Dezember lag bei über 50%, bei 55, und rein elektrisch waren es 33%. Das heißt, jedes dritte Auto, was zugelassen worden ist im Dezember, war ein reines Elektroauto. Das kam natürlich dadurch zustande, dass die Förderung ja in diesem Jahr gekürzt worden ist oder gekürzt wurde für Elektroautos. Insoweit gab es so ein paar Vorzieheffekte. Aber dennoch, ich glaube, man wird sich an dieses Bild gewöhnen müssen, dass tatsächlich Benzinautos und Dieselautos rot eher Auslaufmodelle werden.
Ist es denn, ich weiß nicht, ob du es zufällig weißt, überraschend, dass wir jetzt bei 33% sind? Was waren vor 5 Jahren die Prognosen, wie wir vielleicht im Jahr 2020?
Also mit Sicherheit nicht 33%. Ja. Also das waren dann vielleicht so in Richtung 10. Also im Prinzip wurden alle Prognosen, was Elektroautos betrifft, deutlich überboten. Zumindest in Europa, in den USA vielleicht jetzt nicht, aber in Europa definitiv. Und auch jetzt sagt man ja, jetzt sind die Strompreise gestiegen, die Förderungen gehen zurück, bis auf die USA, da werden die Förderungen wieder eingeführt. Dass dieses Jahr extrem schwierig wird für Elektroautos, das mag sein, aber es wird schwierig für Autos, das ist wohl sicher, aber Elektroautos werden ihren Weg weiterhin gehen, und dieser Trend ist auch nicht aufzuhalten. Also das weiß man, und müsste man eigentlich wissen, weil alle neuen Technologien wachsen exponentiell oder sind exponentiell gewachsen, und das wird bei Elektroautos auch nicht anders sein.
Dann bleiben wir bei der Thematik. BYD, wir können auf die Verkaufszahlen 2022 blicken. Mehr als verdreifacht war es, glaube ich, oder ungefähr verdreifacht, 1,86 Millionen. Ja. Und jetzt hat man für dieses Jahr 4 Millionen sich vorgenommen. Das ist ja nochmal eine extreme Steigerung jetzt.
Das wäre nochmal eine Verdopplung, ja, das, mehr als eine Verdopplung. Ja. Das sind die Quartalszahlen, und da sieht man, dass BYD jetzt im vierten Quartal, also schon länger, hat BYD Tesla überholt. Wobei man muss bei BYD immer berechnen, dass die Hälfte der Autos Plug-in-Hybride sind. Aber selbst wenn ich die Hälfte nehme von BYD, dann bin ich fast auf dem Tesla-Niveau im vierten Quartal gewesen. Also BYD macht da wirklich einen super Job. Und Ja, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, das wird in einigen Jahren einer der größten Autohersteller der Welt werden. Ist man ja jetzt schon mit knapp 2 Millionen, da ist man schon auf BMW-Niveau, aber irgendwann wird es dann in Richtung Volkswagen gehen. Also 10 Millionen sind dann auch in 4-5 Jahren machbar. Also ja, gute Sache. Die Aktie stört das relativ wenig, die guten Zahlen. Aber immerhin, man muss sagen, im Vergleich zu anderen, auch chinesischen Autoherstellern, sehen wir auch gleich noch, NIO hat sich BYD sehr gut gehalten. Und ja, das ist natürlich jetzt für den Aktionär nicht schön, wenn sich eine Aktie nur gut hält. Aber ich glaube, in diesem Jahr wird sich das ändern. Komischerweise, in dem Jahr, in dem BYD so große Fortschritte macht, hat die Aktie gar nichts gemacht. Und ein Jahr davor ist sie noch sehr gut gelaufen. Aber das wird auch wieder kommen, fast schon zwingend.
Da war, sehen wir noch eins der Thematiken, die letztes Jahr eben sehr oft auf das Tableau kamen, dass Berkshire Hathaway, also Warren Buffett, seine Position immer wieder verlängert hat.
Das habe ich auch mal mitgebracht. Das ist, er hatte mal ursprünglich an den H-Shares in Hongkong 20%. Da sieht man da, das war noch im August. Dann gab es den ersten kleinen Verkauf. Das sind immer die roten Punkte, die Verkäufe. Also er hat ganz langsam seine Position reduziert, immer so 1%. Jetzt hat er noch ungefähr, ich glaube, es sind 14% in etwa. Also wenn er in diesem Tempo weiterverkauft, dann wird es den Kurs jetzt nicht großartig mehr stören. Es war damals im August ein Schock für den Markt, dass er seine Position, die er seit 2007 oder 2008 hält, also seit 14 Jahren, dass er jetzt auf einmal anfängt zu verkaufen. Aber mittlerweile hat der Markt das akzeptiert. Und ja, jetzt gab es, glaube ich, gestern nochmal die Meldung über nochmal einen Verkauf, was die Aktie jetzt aber gar nicht mehr gestört hat.
Jetzt hat man sich dran gewöhnt und rechnet eben damit, dass er das weitermacht.
Ich meine, es gibt ja auch Leute wie Elon Musk bei Tesla, der die Aktie dann massiv innerhalb von 2-3 Tagen auf den Markt fast schon prügelt. Buffett macht das wirklich ganz entspannt und marktschonend, wie es so schön heißt und insoweit.
Dann schauen wir auf NIO, weil du es ja gerade auch schon erwähnt hast. Die haben auch im Dezember so viele Autos ausgeliefert wie noch nie zuvor in einem Monat.
Genau, trotzdem nicht, nicht genug. Viele, aber ja, also man hatte bis vor einigen Wochen noch gedacht, NIO schafft noch mehr. Dann hat NIO noch Ende letzten Jahres, ich will nicht sagen gewarnt, aber gesagt, dass man die ursprüngliche Prognose nicht einhalten kann für das vierte Quartal, weil man auch unter Covid gelitten hat. Man musste teilweise auch mal die Werke noch mal zumachen, weil man zu viele Mitarbeiter infiziert waren. Es gab ja in China diese riesen Corona-Ausbrüche. Das Ganze hat man doch halbwegs in den Griff bekommen. Man hat dann tatsächlich über 15.000 Autos im Dezember ausgeliefert, neuer Rekord, wie man unschwer erkennen kann. Und das hat dann den Markt wieder so ein bisschen beruhigt. Dann kam natürlich noch dieser Schock, der auch NIO getroffen hat, diese Preissenkung von Tesla, die natürlich auch die anderen Hersteller treffen, weil natürlich jetzt so ein bisschen so ein Preiskampf entstehen könnte. Aber NIO ist da ganz gut gerüstet, weil NIO so doch eher das obere Preissegment bedient, also über dem vom Tesla, gerade mit den hochpreisigen Limousinen. Und insoweit ist man da nicht ganz so stark betroffen. Und man muss ja immer bedenken, der Aktienkurs, vielleicht schauen wir mal auf die Aktie, der ist ja wirklich tief. Und da ist einiges an diesen negativen Faktoren auch schon längst mit drin gewesen. Wir kommen, glaube ich, von über 70, sind jetzt bei knapp 11 Dollar im Tief, glaube ich, bei 9. Also da sind wir sicherlich jetzt auch unten angekommen. Und ja, NIO hat es immer ganz gut oder ist gut für größere Kurssprünge. Und das kann jetzt auch schnell mal wieder passieren. Es sieht ohnehin so ein bisschen aus, dass jetzt so ein paar auch Privatanleger wieder auf den Markt kommen. Neues Jahr, neues Glück. Und NIO ist auch einer der Favoriten der amerikanischen Investoren, gerade der Privatinvestoren. Und da bin ich mal gespannt, wenn da Schwung reinkommt, dann könnte dieser Schwung ganz enorm werden.
Gut, wir werden es weiterhin mitverfolgen. Bei Freyr Battery, dem nächsten Wert für heute, da haben wir ja zumindest gesehen, dass der Abwärtstrend jetzt auch zu Jahresbeginn erstmal verlassen wurde. Es hat sich eine kleine Erholung eingestellt. Wie nachhaltig die ist,
muss man also sich zeigen. Wenn dieser Trend Bestand hätte, dann kann man sich ausrechnen. Ich glaube, da unten ist dann die Null. Das hätten wir dann so in 3 Monaten erreicht. Also das war natürlich klar, dass das nicht keinen Bestand haben kann. Jetzt muss man sich natürlich fragen, wie konnte das passieren? Wie konnte sich die Aktie fast halbieren innerhalb von 3 Wochen? Keine Ahnung, habe ich keine Antwort drauf. Da müssen Sie die Leute fragen, die verkauft haben. Es gab jetzt keine negativen News, überhaupt nicht. Es war einfach so, dass man zum Jahresende gesagt hat, offensichtlich haben das einige, ja irgendwie jetzt diese Wachstumsstory, ist ja eine reine Wachstumsstory, macht im Moment noch keinen Umsatz. Die will ich einfach nicht mehr haben, die schmeiße ich raus und gehe dann befreit ins neue Jahr. Und jetzt denkt man, ach Mensch, irgendwie, die Story ist doch ganz gut. Ist sie ja auch. Wie gesagt, hat sich nichts geändert. Man baut weiterhin fleißig die Gigafactory in Norwegen, plant die Gigafactory in den USA. Alles gut und es ist auch weiter mit guten News zu rechnen. Insoweit sehr interessant. Auf dem Niveau hätte ich nicht gedacht, dass man die Aktie dafür nochmal bekommen kann für 8 oder 9 Euro. Und spannende Geschichte. Und wie gesagt, langfristig könnte das eine Aktie werden, die sogar mal dreistellig notieren kann.
Also es gibt tatsächlich keine negativen Faktoren,
überhaupt nicht.
Die geschmälert haben.
Es gibt einfach nichts Negatives, was man eigentlich gar nicht glauben kann, aber ist so. Börse ist manchmal ganz schön wild.
Das definitiv. Auch im Lithiumsektor haben wir das ja schon öfters mal hier besprochen, die wilden Schwankungen dieser Werte. Livent hier beispielsweise, auch da starker Abwärtstrend. Leichte Erholung jetzt zu Beginn des Jahres.
Genau, da gab es natürlich schon Gründe, jetzt nicht vom Unternehmen. Also auch die Aktie hat von 33 auf 20, das ist auch ganz ordentlich, sind auch 60-70%. Da gab es so ein bisschen den Grund, es gab wieder Bedenken, dass der Lithiumpreis fallen könnte. Der ist auch tatsächlich gefallen, wenn noch nicht stark, aber er ist vom Top, hat er auch so 10-15% nachgegeben, was es auch lange nicht gab. Aber immer noch das Preisniveau so, dass alle Hersteller kräftig Geld verdienen können. Auch dieser Abschlag, den halte ich für überzogen. Ohnehin fand ich ja schon das Niveau, was die Aktie da oben hatte, schon für zu günstig. Und das wird davon abhängen, ob jetzt diese wilden Prognosen, Lithiumpreise, die sich fünfteln, sechsteln werden, ob die eintreffen, was ich wirklich nicht glaube. Und je länger der Lithiumpreis halbwegs oben bleiben wird, und das wird er meiner Ansicht nach, da werden auch die Aktien wieder Fahrt aufnehmen. Und man sieht es ja, auch hier kommt schon wieder erstes Interesse auf und das könnte auch der Auftakt sein für eine längerfristige Aufwärtsbewegung.
Wir schauen auf ein zweites Unterlithium-Unternehmen, American Lithium. Und da sehen wir jetzt einen starken Anstieg, denn ab heute kann der Wert an der NYSE, an der Nasdaq.
An der Nasdaq, genau. Das kam jetzt wirklich überraschend. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, dass das geplant ist. Und man hatte das schon im Sommer geplant. Und da ist dann die Aktie aber gefallen. Und man braucht 5 Tage einen Kurs über 2 US-Dollar, also ungefähr 2 Euro, etwas weniger als 2 Euro. Das hat man dann hier erreicht. Und dann ging es relativ schnell, weil man alle anderen Voraussetzungen schon erfüllt hatte. Man hat den Antrag eingereicht, hat jetzt vor wenigen Tagen die Genehmigung bekommen und jetzt wird ab heute die Aktie unter dem US-Symbol AMLI, kann man sich gut merken, American Lithium, AMLI, an der Nasdaq gehandelt. Und im Vorfeld gab es natürlich schon mal ordentliche Käufe, was man auch nachvollziehen kann, denn tatsächlich gibt es viele Großinvestoren, die American Lithium auch gerne kaufen möchten, aber sie eben erst dann kaufen können, wenn sie tatsächlich in einer großen US-Börse notiert sind. In Kanada kaufen US-Investoren eher ungern. Insoweit, es macht ja auch Sinn, American Lithium sollte ja auch in Amerika an der Börse sein und eben nicht nur in Kanada und in Deutschland. Und soweit wird das ab heute der Fall sein. Ich bin mal gespannt, was heute noch die Aktie macht. Da könnte es zu wilden Aufschlägen kommen. Ich erinnere mich, als Standard Lithium an die NICE gegangen ist vor etwa 2 Jahren, da gab es am Tag, am ersten Handelstag, teilweise Kursgewinne von bis zu 50% innerhalb eines Tages. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall macht es Sinn, die Aktie weiter zu halten, denn ich habe schon ein paar Mal gesagt, der innere Wert, die Lithiumprojekte und das Uranprojekt, was man ja nächstes Jahr oder in diesem Jahr besser gesagt an die Börse bringen will, rechtfertigen einen Kurs von mindestens 5 Euro und wir sind noch unter 3.
Es gab sogar die Woche noch positive Meldungen bezüglich eines Projekts, oder?
Ja, es gab noch Daten vom Projekt in Nevada, dass man Lithium bis Reinheitsgrad 99,4% noch vor besonderen Maßnahmen erzielt hat, dass man dann auf den Reinheitsgrad 99,9 relativ locker kommen kann. Und diese guten Daten fließen jetzt noch in die Machbarkeitsstudie ein, die jetzt in Kürze auch veröffentlicht wird. Ich denke mal, im Laufe der nächsten Woche sehen wir auch da News. Also insoweit, trotz dieses Anstiegs würde ich im Moment noch nicht sagen, es ist Zeit für Gewinnmitnahmen. Im Gegenteil, ich glaube, wir können die 5 Euro oder 5 Dollar relativ zügig noch erreichen.
Okay, das wird jetzt richtig spannend, wenn wir auf jeden Fall beobachten. Ginkgo Solar, letzter Wert für heute. Jetzt haben wir 2023. Wir haben ja so ein bisschen im Vorfeld schon mal über den möglichen Solarboom gesprochen, der jetzt auch dieses Jahr vielleicht nochmal Schwung aufnehmen könnte, weil hier haben wir ihn schon teilweise gesehen, dann ging es wieder abwärts. Sehen wir jetzt wieder so eine Entwicklung?
Ja, wir hatten im Solarbereich auch zum Jahresende nochmal richtig schwache Kurse, eigentlich bei fast allen Aktien. Jetzt in diesem Jahr gab es die ersten positiven Analystenstimmen, weniger bei Ginkgo Solar, es ging vielmehr um US-Werte, First Solar wurde da genannt. Tatsächlich, wir werden in diesem Jahr einen echten Solarboom haben und zwar nicht nur wie in den Jahren zuvor regional begrenzt, werden ja Solarboom in Deutschland 2011, 12, also vor 10 Jahren, der war dann schnell wieder weg, dann vor einigen Jahren in China. Jetzt das erste Mal wirklich weltweit die Erkenntnis, dass man tatsächlich das Solar die wichtigste Säule ist der Erneuerbaren und dass man die massiv ausbauen muss. Und da bin ich mal gespannt in diesem Jahr, was sich im Solarsektor tut. Und Ginkgo Solar hat den großen Vorteil, dass man nicht nur die Nummer 1 ist bei Solarmodulen, sondern dass man zwar Riesenumsätze macht, aber eben die Gewinne sehr schmal sind. Und das könnte sich jetzt ändern, wenn die Modulpreise, die sind ja schon stabil geblieben, sogar leicht gestiegen, wenn man die Kosten weiter senkt, dass man hier auch die Gewinne hochbringt. Und ja, das Umfeld passt, die Ausgangslage ist sehr gut. Und selbst jetzt, für dieses Jahr wird ein Gewinn erwartet von, ich glaube, knapp 7 Dollar pro Aktie. Wenn ich da ein KGV von 10 ansetze, dann bin ich schon bei 70 Dollar. Also hier, es könnten aber auch durchaus 8 oder 9 Dollar pro Aktie werden. Und entsprechend kann ich dann meine Kursziele Richtung bestenfalls sogar dreistellig sehen. Also viel Luft nach oben. So ein bisschen der Optionsschein für den Solarsektor.
Gut, dann verabschieden wir uns mit diesem aus der Sendung. Das war's für heute. Dankeschön, Alfred, für deine Einschätzungen. Ja. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt.